grüße Sie, mein Gast heute ist Peter Maffay. Eine uralte Schildkröte in Tabaluga hat er singen lassen. Ich wollte nie erwachsen sein. Das ist zur Hymne geworden. Sind Sie selbst?
Die Schildkröte?
1-0.
Naja, wenn es ums Erwachsensein geht, dann denke ich, ist noch ziemlich viel Kindlichkeit vorhanden. Oder sagen wir mal, die Lust, in den Sandkasten zu steigen und ein bisschen zu spielen, ist immer noch sehr groß.
Stefan Parisius im Gespräch mit
Peter Maffay, Deutschrocker der ersten Stunde.
Schön, dass Sie da sind. War das nichts mit der ersten Stunde? Da hat er gerade die Augenbrauen gehoben.
Ja, die ist die Frage, wo setzt man die an?
Ja.
Die erste Stunde.
Naja, aber könnte sie da doch dann eigentlich reintun?
Naja, es gäbe da einen Udo Lindenberg zum Beispiel, der noch ein bisschen früher angefangen hat, mit genau diesem Genre. Inga Rumpf und etliche andere Namen.
Na ja, gut, Sie haben ja tatsächlich auch anders angefangen und haben einen kleinen Schlagerumweg.
Das hat mich ein bisschen ausgebremst.
An der ersten Stunde. An der ersten Stunde sozusagen gehindert. Und ganz ursprünglich haben Sie sogar ganz anders angefangen, nämlich als Geiger. Sie sind als Kind zum Geigespielen wahrscheinlich gezwungen worden, wie viele andere Kinder
ja,
auch.
Ja, das machen ja Eltern gerne mit Kindern. Ne? Ja. Sie irgendwie verdonnern, Dinge zu tun, die die Kinder nicht gerne machen. Bei mir war es das Geigespiel, aber ich habe mich ordentlich damit gerächt dann. Also mein Geigenspiel war unterdurchschnittlich. Aber na gut, ich bin meiner Mama nicht böse deswegen, denn es hat mir die Lust auf klassische Musik eröffnet.
Hör ich gerne. Ja, aber viele sind ja dann vergrätzt. Gerade wenn sie als Kind dann gezwungen wurden, mehr oder weniger so ein Instrument zu spielen, dann ist ja Musik für die erstmal, brauchst du ihnen gar nicht mitkommen. Also bei Ihnen war da wirklich Freude geweckt?
Ja, also am Geigespiel nicht, aber an klassischer Musik durchaus. Ich habe auch jetzt noch etliche Schallplatten aus der damaligen Zeit, die ich auch behüte, weil sie mir einiges bedeuten. Naja, also klassische Musik gerne.
14 waren Sie, als Sie nach Deutschland gekommen sind, aus Rumänien.
1963 am 23. August, das ist der Tag der, in Rumänien damals, im kommunistischen Rumänien, der Tag der Befreiung durch die russische Armee. Deswegen ist das noch so gegenwärtig. Wir mussten das ja alles pauken und lernen.
Okay. Und das, ja, und wenn Ihnen das noch so bewusst ist, dann haben Sie das damals auch schon so bewusst als...
Es gab einen Spruch, der bei diesen Aufmärschen immer skandiert wurde. Auf Rumänisch hieß der 23. August Libertate nea adus. Also der 23. August hat uns die Freiheit gebracht. Und im wahrsten Sinne des Wortes hat es das bei uns getan, bei meiner Familie und mir.
Ja. Wie haben die das geschafft, weil so einfach so rauszukommen?
Naja, ich will es kurz machen. Wir sind legal rausgekommen, wir sind also nicht über irgendeine grüne Grenze geflüchtet. Aber legal rauszukommen bedeutete, dass man Verwandte ersten Grades haben musste, irgendwo im westlichen Ausland. Und es bedeutete in den meisten oder in vielen Fällen zumindest, dass man seine Staatsbürgerschaft abkaufen musste. Mhm. Das heißt, aber mit Devisen natürlich. Mhm. Das war bei uns der Fall.
Und dann waren Sie in der großen Welt, also in Waldkraiburg.
Ja, ja. Das war für mich eine große Welt, absolut.
Haben Sie das so empfunden?
Ja, natürlich. Ja. Waldkraiburg, das muss man wissen, ist ein kleines, beschauliches Städtchen im Nordosten von München, vielleicht 60, 70 Kilometer weit entfernt. Eine Stadt, in der sich viele Aussiedler aus Böhmen, aus der Tschechei, aus Polen, aus Rumänien, eingefunden hatten, um ein neues Leben zu starten, eben auch aus Rumänien. Und das war zunächst einmal eine relativ interessante Mischung von Menschen. Zum anderen aber mein erster Berührungspunkt mit dem Westen. Also wir sind abends in München gelandet, über einen Umweg aus Köln kommen und dann sind wir rausgefahren nach Waldkraiburg und dort habe ich eigentlich so die ersten Tage in Deutschland verbracht. Das waren alles Bauklötze. Neue Autos, fröhliche Menschen, andere Straßen, Häuser voller Farbe, die deutsche Sprache auf der Straße und so weiter. Also das war schon eine Achterbahn.
Da hatten Sie so viel zu tun, weil wenn Sie Zeit gehabt hätten, Sie hätten gerade die Beatles mitnehmen können. Die sind gerade da, 63, Correct. In Hamburg aufgetreten, beim Star Club. Ja,
das ist im Übrigen das Einzige, was mir wirklich stinkt. Das finde ich unglaublich schade, dass ich diese Zeit, den Star Club in Hamburg, verpasst habe. Mhm. Als ich anfing, mich auch beruflich mit Musik auseinanderzusetzen, war diese Zeit vorbei. Mhm. Ich habe dann den Manager des Star Club kennengelernt. Das war so der letzte Rockzipfel von diesem Hemd, den ich erwischt habe. Und Hotte Fascha hat mir dann ein bisschen erzählt, wie das abgelaufen ist. Das ist in der Tat schade, weil ich habe immer Hamburg, und das ist bis heute so geblieben, zugeordnet dem Rock'n'Roll. Mhm. Und dort ist die Action gewesen.
Wäre es denn, alte Gewissensfrage, wäre es denn damals Beatles gewesen oder Stones?
Es waren immer die Stones. Die Frage, ob Beatles, stellte sich gar nicht. Ich habe die Beatles viel später begriffen. Mhm. Oder die Qualität ihrer Musik. Mhm. Die Attitüde der Stones war leichter zu verstehen. Und I Can Get No Satisfaction war einfach das geilere Riff. Für mich zumindest. Ja.
Wenn Sie da schon so musikalisch drauf waren, dann muss das ja eigentlich schon damals für Sie eine Riesenverbiegung gewesen sein.
Du?
Ja. Also da waren Sie 20?
Nein, es war keine Verbiegung. Ich habe diese Polarisierung nicht geahnt, die sich daraus entwickeln würde. Ja, ich kam aus einer anderen musikalischen Ecke. Im Übrigen, zu dem damaligen Zeitpunkt beherrschte eigentlich so mehr Folk unser Tun. Mhm. Also John Baez, Peter, Paul and Mary und Bob Dylan und wie sie alle hießen, Pete Seeger etc. Das waren so unsere Heroes und wir haben solche Musik gespielt. Der Einstieg in dieses Business, der gelang mit einem Schlager. Und da ich nicht wusste, wann mir wieder jemand über den Weg läuft, der mir einen Schallplattenvertrag andient, habe ich Michael Kunze gesagt, komm, lass machen.
Aber Sie haben das nicht als Verbiegung empfunden damals?
Ach was, es war ein harmloses kleines Lied und das ist für mich bis heute geblieben. Ja.
Aber es hat dann doch sehr lange gedauert, bis Sie es dann wieder gesungen haben.
Es hat lange gedauert, eben aus den Gründen, die ich genannt habe. Ja. Es hat einen Stempel erzeugt, ein Image. Und es war nicht so leicht, sich von diesem Image zu lösen. Ich hatte also über Jahre hinweg mit diesem Genre zu tun. Erst später, vielleicht 10 Jahre später, entstand so etwas wie eine leichte Entnabelung, die dann auch wieder 10 Jahre gebraucht hat, so bis Ende der 80er Jahre, bis das dann vorbei war. Ja. Und diese Fragen alle nicht mehr so unheimlich im Vordergrund standen.
Aber es hat dann eben wieder die Annäherung gegeben und es hat ja dann sogar letztes Jahr, Tattoo letztes Jahr, vorletztes Jahr, hat es dann ja sogar eine Neuaufnahme gegeben mit großem Orchester. Ja,
das ist eine Frage von Souveränität. Also,
dann hören wir jetzt, wie souverän Peter Maffay und
nee, das war, ich wollte das nicht auf mich beziehen. Ich wollte das eher auf das Publikum beziehen, das einfach mit einem solchen Umstand lockerer umgegangen ist und es uns leicht gemacht hat, ein solches Lied einfach neu aufzulegen.
Peter Maffay 2010 und es war Sommer.
Schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, als hätte sie's gewusst. Die Luft war fährend heiß und um allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heute keine Zeit. Traf ich sie und sah in ihre Augen und irgendwie hatte ich das Gefühl, als winkte sie mir zu und schien zu sagen, komm, setz dich zu mir. Ich war 16 und sie 31 und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich war kein Kind mehr. Und es war Sommer. Sie gab sich so, als sei ich überhaupt nicht da. Und um die Schultern trug sie nur ihr langes Haar. Ich war verlegen und ich wusste nicht wohin. Mit meinem Blick, der wie gefesselt an ihn. Ich kann verstehen, hörte ich sie sagen. Nur weil du jung bist, tust du nicht, was du fühlst. Doch bleib bei mir, bis die Sonne rot wird. Dann wirst du sehen, wir gingen beide hinunter an den Strand. Und der Junge nahm schüchtern ihre Hand. Doch als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Und es war Sommer. Es war Sommer. Es war Sommer.
Peter Maffay, es war Sommer. Wir haben über den Imagewechsel gerade schon gesprochen. War das der größte Kampf und Sieg am Ende da, so dieser Imagewechsel vom Schlagerfuzzi zum Rocker?
Ja, es ist etwas, da immer mitschwingt, was mir tierisch auf den Geist ging und immer noch tut, aber ich bin inzwischen nicht mehr sehr konfrontiert mit dieser Thematik, Gott sei Dank. Ich erlaube mir jetzt einmal, diese beiden Begriffe aufzugreifen. Schlagerfuzzi und Rocker. Das eine negativ besetzt, das andere gesellschaftsfähig, ja. Ich habe Musik nie so verstanden. Und wenn wir heute Tabaluga waren, auch etwas, was man uns zunächst einmal vorgehalten hat, gesagt, ihr könnt da nichts jetzt, seid ihr gerade mutiert zu Rockern, jetzt werdet ihr Märchenonkel, habe ich auch immer ein ziemlich ungutes Gefühl gehabt. Weil dann damit immer auch verbunden war der Begriff Zielpublikum. Dann habe ich mal gesagt, was ist denn für mich eigentlich Musik? Bin ich ein Rechenschieber? Schiebe ich mir die Töne so zurecht, um dann irgendwo auf der Skala der Gesellschaft ein Zielpublikum zu finden? Oder mache ich Musik für mich, Inhalte, die mich bewegen, die ich rüberbringen will über die Rampe, um jemanden zu erreichen, um mit ihm einen Dialog zu empfangen? Und bin zu dem Schluss gekommen, wir machen Musik für Menschen. Wir haben kein Publikum. Wir haben Menschen vor uns.
Ja? Es gibt aber schon Peter Maffay Zielpublikum, oder?
Nein.
Auf den Konzerten? Also jetzt mal nicht Begegnungen Tabaluga, sondern das klassische Peter Maffay-Konzert könnte man da nicht definieren, nicht unbedingt als Zielpublikum, aber im Sinne von, bei wem es besonders gut ankommt.
Naja, es ist auch schon schwierig. Ja. Mhm. Es ist wirklich schwer. Und es ist amüsant, ja, weil ich amüsiere mich über die Bemühungen mancher, das einzuordnen. Ja. Mhm. Ich sehe halt inzwischen ziemlich viele junge Leute. Es gibt Leute, die zu uns kommen, die sagen, wir haben dich wahrgenommen über Tabaluga. Da war ich halt noch ein kleiner Kerl oder ein kleines Mädchen. Jetzt komme ich und höre mir dann deine jetzige Stilistik an und komme damit gut klar. Es gibt Leute, die sind mitgegangen, von du bis heute. Natürlich ist deren Optik, deren Fasson, deren Attitüde vielleicht für einen Quereinsteiger nicht unbedingt, ich sage mal, das richtige Motiv. Ja, der sieht sich vielleicht woanders. Jetzt sag mal, ohne auf die Musik zu reflektieren, ja, sagt, ich verstehe mich ein bisschen anders. Okay, aber wenn wir die Augen zumachen, fallen diese Grenzen eigentlich weg. Ja. Ja. Und das ist für mich auch in meinem eigenen Musikgebrauch immer so gewesen. Mich hat nicht interessiert, wie jemand daherkam oder mich hat interessiert, welche Seiten hat jemand in mir zum Schwingen gebracht? Was hat er bei mir angefangen zu arbeiten?
Wie bemisst sich aber trotzdem dann Erfolg heute? Sind es noch verkaufte Platten,
lange dabei.
Erfolgreiche Projekte? Was zählt? Gerade wenn Sie so sagen, wir machen Musik für Menschen.
Die Lust, einfach. Zunächst einmal die eigene. Ja?
Ja.
Also die Nummer mit der Badewanne, in der man sitzt und singt, ist ja gar nicht so verkehrt. Ich komponiere meine Lieder nicht so. Ja. Das ist mir noch nie was in der Badewanne eingefallen. Aber die Lust, so in jeder Lebenslage irgendwie Musik für sich im Leben zuzulassen, Stimmungen auszubaden, sich ein bisschen über sich selber Gedanken zu machen. Es gibt einfach kaum etwas Geileres, als so eine Gitarre zu nehmen, sich in ein Eck zu setzen und ein paar Töne zu quetschen, um über sich nachzudenken. Und daraus entstehen dann Lieder. Und aus diesen Inhalten entsteht vielleicht etwas, was jemand anderen noch mit interessiert. Daraus entsteht ein Publikum.
Viele andere. Ja, also nur mal, um es kurz zu sagen. 40 Millionen verkaufte Platten, 14 Mal Platz 1 der Albumcharts. Da muss man doch irgendwann mal eigentlich die Schnauze voll haben. Nein, den Boden unter den Füßen verlieren.
Oder eben umgekehrt. Ich habe eine relativ gute Erdung, behaupte ich mal. Um mich herum passieren Leute, die ziemlich normal geblieben sind. Ich würde mich zu sehr abheben, wenn ich mich anders verhalten würde. Die holen mich zurück. Ja. Wir haben ein Team, unsere kleine Firma, die gibt es, Red Rooster, übrigens abgeleitet von Little Red Rooster, ein Stones-Song, weil wir vorhin über die Stones sprachen. Die gibt es 30 Jahre lang. Da sind Leute drin, die sind 30 Jahre lang jetzt dabei. Denen kann man nichts vormachen. Also wenn ich anfange, irgendwie abzuheben oder durchzudrehen, dann kriege ich die Quittung und das würde mir nicht bekommen.
Aber
Gott sei Dank.
Nur Künstler ist es ja nicht. Es ist ja schon auch Arbeit. Also wann haben Sie angefangen, könnten Sie das sagen, wirklich als Unternehmer zu denken? Sie sprechen gerade von Ihrer kleinen Firma.
In dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, dass es ganz gut ist für einen Künstler, autark zu sein. Also wenn eine Schallplattenfirma den Strom abstellen kann, dann ist das scheiße, mit Verlaub gesagt. Ja. Wir haben irgendwann mal einem Instinkt folgend gesagt, ein Musiker braucht eine Werkstatt und das ist ein Studio. Ein Mechaniker braucht eine Hebebühne, sonst kann er ein Auto von unten nicht reparieren. Ja, das ist ziemlich ähnlich. Und diese Hebebühne macht einen Mechaniker unabhängig und ein Studio macht es mit einem Musiker genauso.
Wie viele Leute arbeiten für Sie so im Schnitt?
Insgesamt sind wir, 30 Leute.
Okay, also ein Riesenapparat.
Ja, das ist ein kleines Unternehmen, aber 30 Leute.
Ja.
Bedeutet auch, dass man sich die entsprechende Gedanken machen muss, wie es am nächsten Tag weitergeht. Und
was haben Sie für einen Arbeitsbegriff?
Ich empfinde Arbeit in vielen Fällen, das ist wirklich auch nicht übertrieben, nicht unbedingt als Arbeit. Ja. Ich liebe meinen Schreibtisch, wie ich ein Mischpult extrem spannend finde, immer noch. Das riecht schon sehr spannend. Ein Studio hat eine bestimmte Ausstrahlung, das ist wie so ein Fingerabdruck.
Haben Sie umgekehrt dann auch einen Freizeitbegriff,
ja,
wenn Sie so eine Arbeit, also ist...
Die Tatsache, dass man so unterschiedliche Dinge machen kann, ist ein glücklicher Umstand, würde ich behaupten. Ja.
Ist Freizeit für Sie dann eher in Mallorca oder eher am Starnberger See?
Wie gesagt, da vieles für mich nicht wirklich Arbeit ist, ist für mich auch am Schreibtisch sitzen manchmal Freizeit. Für mich ist natürlich auch Freizeit Ziegen füttern oder Steine aufheben, wenn der Flug vor mir fährt. Mhm. Das ist übrigens das perfekteste Workout, das man sich vorstellen kann.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Peter Maffay. Hilft mit Tabaluga traumatisierten Kindern.
Und das unter anderem ja auch in der Wahlheimat in Mallorca.
In Mallorca. Mhm.
Ja. Erzählen Sie, wie groß ist das Haus? Wie viele Kinder sind untergebracht?
Gerne. Also wir haben ein Ferienhaus. Man muss sich das so vorstellen, aus vielen Teilen Deutschlands, inzwischen aber aus ganz Europa, kommen Kinder zu uns, um Ferien zu verbringen. Diese Kinder sind in der Regel Kinder aus sozial schwachen Familien oder Kinder mit körperlichen, geistigen Defiziten. Traumatisierte Kinder, die Gewalterfahrung haben, Missbrauch, Alkohol, Drogen etc. Aus diversen Einrichtungen, wie gesagt, erreichen uns Anfragen zu Aufenthalten von diesen Kindern. Wir machen einen Jahresplan, dann kommen die Kinder und verbringen 10, 14 Tage in Gruppen von bis zu 14 Kindern, mhm, ihre Ferien bei uns. Die kommen immer in Begleitung ihrer Betreuer. Die kennen die Geschichte der Kinder, wissen auf die einzugehen. Und wir sorgen für die Logistik vor Ort. Im Jahr sind das ungefähr 400 bis 500 Kinder. Mhm. Ein ähnliches Haus haben wir in Deutschland mit einer ähnlichen Kapazität, aber da passiert noch nicht ganz so viel. Und neuerdings seit dem 9. Juli wir nennen das Schutzraum. Mhm. Einen Schutzraum haben wir wieder aufgebaut in Transsilvanien in Rumänien.
Also da sind Sie der Heimat nach wie vor verbunden.
Ein bisschen wieder zurückgegangen.
Wieder zurückgegangen. Ja. Mhm. Das alles unter dem Dach der Tabaluga, ja, Stiftung. Tabaluga, der kleine grüne Drache.
Korrekt.
Den gab es aber ja, ich muss gerade überlegen, gab es erst den Drachen als Geschichte oder erst die Stiftung?
Als Geschichte also, natürlich.
Aber die Idee, war damals schon die Idee,
nein,
damit auch sowas zu finden? Das hat sich daraus entwickelt?
Nein, das hat sich entwickelt. Und zwar, auch schnell erzählt, Tabaluga gibt es seit
29
Jahren, 63, wurde er geboren von Rolf Zukowski, von Gregor Rotschalk und von mir. Mhm. Hinzu kam dann später Helmer Heine, der hat ihn gezeichnet. Also man kann eigentlich von vier Autoren sprechen. Es gab einen gemeinnützigen Verein, Jahre später, aus dem dann die Stiftung hervorgegangen ist. Und das deswegen, weil es in Tutzing am Starnberger See eine Einrichtung gibt, die geleitet wird von einem Freund von mir. Dr. Jürgen Herlin hat dort ein Team von mehreren, ich glaube 200, 150 Pädagogen, die permanent circa 300 Kinder betreuen. Mhm. Diese Einrichtung, das war so unser Leuchtturm, an dem wir uns orientiert haben. Und während diese Geschichte eine stationäre Richtung ist, Kinder also dort dauernd leben, mhm, ist, wenn man das so sagen darf, sind unsere drei Häuser ambulante Häuser. Da kommen Kinder einfach hin und reisen wieder ab.
Mhm. Also erst war der Drache, ja, der Rest kam danach. Ein bisschen war das schon die Entstehung vom Drachen. Trotzdem war das für Sie vielleicht irgendwie auch ein Ausgleich oder eine Kompensation dafür, dass Sie keine eigenen Kinder hatten damals? Sich plötzlich so sehr damit zu beschäftigen,
nein,
da drauf
nein,
zu
nein, wirklich, der uns über den Tisch gezogen hat, im positivsten Sinne, war Dr. Herlin. Der hat gesagt, eure Plattformen der Multiplikation und so weiter, Öffentlichkeitsarbeit, das würde sehr gut zu unseren Bemühungen passen und die abrunden. Gibt es da Möglichkeiten, zusammenzukommen, Synergien zu erzeugen etc.? Und so sind wir überhaupt in die ganze Geschichte reingerutscht. Unser Verein war ein gemeinnütziger Verein. Der Versuch, der war schon da, sich zu positionieren, zu sagen, da befindet man sich in der Gesellschaft, so positioniert man sich politisch und so weiter. Mhm. Aber dieser Verein, der hat sehr allgemein und nicht sehr zielgerecht gearbeitet, mal das eine, mal das andere. Mhm. Später, als die Stiftung entstanden ist, war diese Zielsetzung eine viel konturiertere. Und jetzt, wir haben Satzungen und so weiter, reglementieren ja unser Tun, ist es natürlich sehr viel besser, weil wir nicht streuen, sondern uns konzentrieren können auf eben diese Kinder.
Mhm. Und im Augenblick beschäftigen Sie sich mit Tabaluga wieder ganz anders, nämlich mit musikalisch.
Ja.
In erster Linie jetzt, es gibt ein neues Stück.
Ja.
Tabaluga und die Zeichen der Zeit. Und es gibt da drin natürlich auch wieder, und es wird auf Tour gehen und Sie werden wieder mit dabei sein, ganz viel Musik von Peter Maffay. Wir hören einfach erstmal ein Stück an und dann reden wir darüber. Gerne. Vorher muss man erklären, nee, eigentlich nicht. Tabaluga, die Zeit scheint ihm verloren gegangen zu sein.
Nein, er ist so wie alle kleinen Gestalten jemand, der sich über die Zeit noch keine großen Gedanken macht. Wenn man klein ist, muss man das nicht. Mhm. Da hat man ja noch so viel, vermeintlich. Mhm. Also die Zeit einzuordnen, wie sehr sie einen bestimmt und nicht umgekehrt, das ist die Aufgabe, der sich Tabaluga gegenüber sieht. Und am Ende kommt es auch zu einer Quintessenz, die ich vielleicht jetzt noch nicht vorwegnehme.
Nein, das Stück ist auch relativ am Anfang. Da öffnet sich nämlich plötzlich die Tür und vor diesem Drachen steht der gut gelaunte Fremde.
Ich bin nicht schwarz, ich bin nicht rot, jedoch auch farblos kann man mich nicht nennen. Ich bin ganz einfach nur der Tod und eigentlich sollte mich ein jeder kennen. Wenn ich nicht wär, wird ihr zu viel, die Welt wird aus den Nähten platzen. Deshalb hab ich ein hohes Ziel, als halt bereit, um bei der Arbeit nicht zu patzen. Ich bin der Tod, der gut gelaunte Fremde, mit Schellenspiel und Glockenklang sorg ich für euer Ende. Ich bin der Tod, der gut gelaunte Fremde, mit Schellenspiel und Glockenklang sorg ich für euer Ende. Mein Auftraggeber ist die Zeit, denn jedem schlägt die Stunde. Wenn sie mir sagt, es ist soweit, dann wär's für dich die allerletzte Runde. Es ist ja nichts Persönliches, wenn ich euch zu mir bitte. Es hat ja was Versöhnliches, links die Zeit, rechts der Tod und ihr steht in der Mitte. Ich bin der Tod, der gut gelaunte Fremde, mit Schellenspiel und Glockenklang sorg ich für euer Ende. Ich bin der Tod, der gut gelaunte Fremde, mit Schellenspiel und Glockenklang sorg ich für euer Ende. Ich tu mein Dienst umsonst, so bin ich nun mal eben. Oh, pardon, ich glaub, das stimmt nicht ganz. Denn wenn ich komm, dann kostet's euch das Leben. Sorg ich für euer Ende. Ich bin der Tod, der gut gelaunte Fremde, mit Schellenspiel und Glockenklang sorg ich für euer Ende. Der gut gelaunte Fremde.
Aus dem neuen Tabaluga. Der gut gelaunte Fremde. Während der Musik haben Sie gerade gesagt, Herr Maffay, das haben Sie jetzt zum ersten Mal außerhalb von Ihrem eigenen Studio gehört, ja?
Oder ja, also zumindest in einer solchen, ich habe das schon außerhalb des Studios gehört, aber nicht in so einer Umgebung, nicht in einer Radioumgebung. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das am Radio klingt. Es ist immer wieder spannend.
Mhm. Sie, in diesem Fall hätten Sie ja tatsächlich ein Testpublikum auch zu Hause gehabt. Also probieren Sie das aus oder haben Sie das ausprobiert mit Ihrem Sohn?
An meinem Sohn.
Ja? 8 Jahre?
Ja, nein, ich missbrauche ihn nicht als Testperson. Aber er verfolgt ganz freiwillig das, was ich mache. Mhm. Es passiert schon, wenn wir irgendwo spielen, dass er auf die Bühne kommt und einen Soundcheck mitmacht. Mhm. Aber dass er auch kommt und in den Gitarrenkasten von mir, also in meinen Rack reinguckt und sich die Gitarren anguckt und sagt, Papa, welche kann ich jetzt mal spielen? Mhm. Aber nein, ich freue mich, wenn er sich für Musik interessiert, aber ich zwingen zunächst.
Aber der wäre jetzt ja tatsächlich, Hören, ja. Für Tabaluga wäre er tatsächlich vermutlich in einem genialen Alter.
Also 8 ist gut, ja. Mit 9 beginnt ja schon AC/DC.
Was passiert denn da, wenn Sie wieder unterwegs sind? Erst in einem Jahr, also November 2012 in München, in der Olympiahalle zum Beispiel.
Ja.
Ist das wieder so eine ganz, ich glaube, ich habe die vorletzte gesehen und ich war völlig baff, was da auf der Bühne steht, von Kostümen über, also das war ja fantastisch.
Das ist natürlich so eine kleine Zirkuswelt. Mhm. 150 Leute unterwegs, ziemlich durchgeknallte Typen zum Teil. Man muss wirklich ein bisschen verrückt sein für diese Geschichte. Choreografie, live gespielte Musik, sehr viel Licht, Kulissen, Schauspieler zum Teil, Heinz Hönig, Rufus Beck. Also eine andere Welt und ein anderer Rhythmus. Ein sehr breites Publikum, große Kinder, kleine Kinder, sehr unterschiedliche Menschen und sehr viel, wie soll ich sagen, Romantik. Also was wir vorhaben, ist ja den Leuten Spaß zu machen und selber natürlich auch. Es gibt mehrere Bühnen. Eine Handlung, die in den Raum verpflanzt ist, also wer die Handlung verfolgt, das wird auch jetzt so sein, der muss da mitgehen, nicht? Das, wenn der Heinz irgendwo in einem Ende der Halle stattfindet und Rufus ihm aus dem anderen Ende etwas zuruft, dann ist die Aktion plötzlich über 30, 40 Meter ausgestreckt und mit Licht und Effekten und so weiter kann man eine ganze Menge machen. Während wir als Band in einer Bandsituation die ganze Musik live liefern und auch eigentlich Zuschauer sind. Also für mich ist es extrem spannend, Musik zu spielen, zu sehen, wie vor mir Leute tanzen und über die Tanzen dann hinweg das Publikum zu beobachten. Das ist ein Riesenspaß.
Das ist die Rolle von Peter Maffay bei der Performance von Tabaluga. Wie ist das denn bei der Entstehung? Also welche Rolle, Sie haben vorhin schon gesagt, man kann sagen, vier Autoren oder vier geistige Väter hatte der. Welche Rolle spielen Sie da, wenn jetzt das zusammengesetzt wird?
Ich bin einer der Erwachsenen, die da mit Kuchenformen im Sandkasten irgendwas versuchen zu gestalten. Ja. Da ich die Dinge selber singen muss, das ist ja der Unterschied. Auf der Bühne haben wir ein Rollenspiel, da gibt es ja andere Interpreten, jeder übernimmt da eine bestimmte Rolle. Im Studio singe ich ja jetzt den Tod zum Beispiel selber, nicht? Und stecke dann auch in diesen ganzen Stilistiken drin. Einmal ist es so ein Swing wie eben, oder dann ist es ein punkiges Lied wie Eintagsfliege, oder eine Ballade wie das Duett mit Mandy Capristo.
Das ist die Single, glaube ich, auch, ne?
Das ist die Single, genau. Auf der Bühne sind das unterschiedliche Gestalten, die alle ihren eigenen Charakter haben. Im Studio, dadurch, dass ich das singe, bestimme ich ein bisschen mehr. Nicht nur die Tonarten, sondern auch was damit passiert, ja. Aber es ist eine Geschichte, die wir bedienen. Wir bedienen nicht Maffay, sondern wir bedienen Tabaluga.
Aber deswegen frage ich, wie sehr und wie sehr aktiv schreiben Sie diese Geschichte auch mit?
Mit. Naja, wir sprachen, glaube ich, drüber, oder wenn nicht, dann es ist einfach so, dass das Thema Zeit und sich mit Zeit auseinanderzusetzen, das ist auf meinem Mist gewachsen. Dann bin ich zu Gregor gegangen und habe gesagt, Gregor, hör mal, was hältst du davon? Und er sagt, Zeit betrifft uns alle. Es ist ein zeitadäquates Thema. Helme Heine wurde als Nächster ins Boot gezogen. Helme, kannst du mit dieser Thematik was anfangen? Sagt er, wunderbar. Ich setze mich hin und illustriere eure Geschichte. Der schreibt ja nicht an der Geschichte mit, aber es ist auch da schon vorgekommen, dass er über das Zeichnen hinweg zu Inhalten gefunden hat und gesagt hat, ich glaube, ihr solltet euch da oder damit auseinandersetzen.
Wobei aber dann Teamwork. Zeit und Altern ist ja ein Ausdruck von Zeit, schon was ist, was diesen kleinen Tabaluga schon sehr oft beschäftigt hat, weil das ist ja letztlich die uralte Schildkröte, ich wollte nie erwachsen sein, ist ein ähnliche Grundfragestellung.
Wobei die Zeit mit dieser finalen Komponente, die sie hat, also dem Tod, das haben wir Tabaluga bis jetzt erst einmal in einer ganz dezenten Form nahegebracht. Jetzt ist er natürlich älter und jetzt sind die Erfahrungen auch mit ihm gewachsen. Und der Tod, auch wenn er verharmlost ist, nicht, der freundliche Geselle ist eben nicht so ein, wie soll ich sagen, bedrohlicher Charakter. Das ist mit Absicht so gemacht. Aber er ist natürlich da.
Sehen Sie den Tod wirklich als gut gelaunten Fremden?
Für denjenigen, der mit dieser vorletzten Instanz gut zurechtkommt, der gelernt hat, das zu akzeptieren als Teil des Lebens, verliert der Tod diese Bedrohlichkeit. Für den, der mit dem Tod ad hoc und ohne Vorwarnung konfrontiert ist, ist er bedrohlich. Jemand, der ein hohes Alter erreicht und sagt, ich habe ein sinnvolles, schönes, erfülltes Leben gehabt, es ist natürlich, dass ich jetzt den Löffel abgebe. ist der Tod weit weniger bedrohlich. Ja. Aber Kinder, die ihren Elternteil verlieren, zum Beispiel, weil es einen Unfall gab, eine Schildkröte, die ihr Leben aushaucht und ein inniger Hausfreund war, plötzlich ist der Tod präsent. Ja. Also sich nicht mit ihm auseinanderzusetzen, das wollte ich damit sagen. Selbst für ein Kind ist nicht realistisch.
Deswegen ist es ja vermutlich einfach auch drin in der Geschichte. Der Tod, war der zu dem Faktor Zeit?
Ja, er outet sich. Also ich bin ja kein allein und aus eigenen Motiven heraus agierender, ich bin ein Diener der Zeit. Die Zeit hat mich sozusagen unter Vertrag und ich leiste alles auch unentgeltlich, beziehungsweise bis auf eine Ausnahme, denn wenn ich dann wirklich komme, nur einmal im Leben, dann kostet es dich dein Leben. Also es ist ein bisschen, ich finde schon Humor, der da drin versteckt ist.
In dem Booklet zur CD steht ein Satz von Ihnen: Tabaluga ist eine Haltung, ist eine Vision. Wie würden Sie die Vision beschreiben?
Die Tatsache, dass dieser Drache grün ist, ist kein Zufall. Also das, was grün ist in unserer Haltung, das transportiert er. Ich meine, ich lebe auf einem Öko-Bauernhof nicht durch Zufall. Den haben Freunde und ich zusammen gebaut, restauriert, hergerichtet, weil wir an diese Haltung glauben. Es gibt dazu eigentlich keine Alternative. Mit der Umwelt richtig umzugehen und sie zu erhalten zugunsten nachrückender Generationen, das ist eigentlich unsere Verpflichtung. Und das spielt ja, diese Wertekette, die spielt ja in unserer Arbeit mit den Kindern eine ganz große Rolle. Wenn wir Kinder bei uns beherbergen, dann deswegen, weil wir sie in die Natur zurückbringen und ihnen auch den Wert eines Baumes, einer gezogenen Frucht oder von dem Umgang mit Tieren und so weiter, wenn wir ihnen das versuchen zu vermitteln. Also das hat sehr viel zu tun mit unserem Leben und vieles ist deswegen auch geradezu ein bisschen autobiografisch. Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Teilnehmer.
Tabaluga. Entspricht Ihnen das, wenn Sie jetzt schon planen müssen, also November 2012 ist noch ewig hin, sind Sie jemand, der soweit gerne schon vorplant und sich definiert?
Ich weiß eigentlich ganz gern, was mit mir und so meiner Umgebung passiert. Ich habe das neulich so formuliert, ich bin kein Kurzstreckenläufer. Das kann ich nicht. Ich bin klein, ich kann nicht sprinten oder wenn ich sprinte, dann bringt das nicht viel. Also meine Möglichkeiten sind eher entwickelbar oder entfalten sich oder müssen sich entfalten, wenn es zu was führen soll, über lange Strecken. Mhm. Und deswegen plane ich das auch so. Mhm. Und dann habe ich so auch mehr Sicherheit, die mir viel bedeutet, auch wenn mir Risiko Spaß macht, aber dann will ich es ein bisschen kalkulieren. Und planen ist für mich auch so wie Schachspielen. Mhm. Was mache ich heute, was mache ich morgen?
Wie weit gehen denn Ihre Terminkalender? Also 2012 offensichtlich
gibt es schon. Ja, 2012, das letzte Konzert, da steht ja jetzt nun wirklich fest, weil wir seit ein paar Stunden sozusagen im Vorverkauf sind für diese Tour. Das heißt, ich muss mir ein Bild darüber machen, wie diese Tour am letzten Abend aussieht. Was danach kommt, ist noch nicht festgefasst, weil dazu gibt es keine Veranlassung, es jetzt schon im Detail zu machen.
Aber haben Sie schon einen Kalender für 2013, 2014? Besitzen Sie schon einen?
Nee, das nicht. Für 12 Jahre.
Für 12 Jahre?
Ja.
Machen Sie richtig noch mit ausgedrückten Kalender oder ist das alles im Outlook? Ich habe meinen Kalender nicht dabei.
Ich schreibe alles. Ich schreibe unheimlich gerne mit der Hand. Und ich benutze wenig Technologien, die heute gang und gäbe sind. Also einen Rechner benutze ich bei meiner Arbeit in der Musik. Das ist genial, was man heutzutage mit dieser Technologie machen kann. Dinge, die früher absolut nicht denkbar waren und die wirklich einen Fortschritt bedeuten. Aber für mich ist immer noch auch Fortschritt, ein schönes Blatt Papier zu haben, einen guten Füller oder ein gutes Schreibhandwerkzeug und zu schreiben. Also Kalligrafie ist etwas ganz Besinnliches. Ist gut, ist meditativ.
Machen Sie richtig?
Ich schreibe sehr gerne morgens zum Beispiel, wenn ich Ruhe habe am Schreibtisch, schreibe ich gerne meine Korrespondenz. Leute, mit denen ich, also die mir jetzt irgendwie ein bisschen im positiven Sinne nahegetreten sind und die mit einer Antwort rechnen, den schreibe ich gerne ein paar Zeilen. Ich finde, das ist auch immer so, da gibt man etwas Persönliches mit auf den Weg.
Mhm. Langstrecke war ein Stichwort von Ihnen. Mallorca ist ja für Sie inzwischen auch ein Langstreckenprojekt. Ne? Das war ja, viele anderen gehen da kurz mal hin und nehmen sich ein Haus oder sowas. Oh ja. Aber das ist bei Ihnen ja schon ganz anders.
Ne? Seit 71.
Ja.
Ich bin 71 darunter auf Empfehlung eines Freundes, auf seine Einladung hin. Und er sagte, du bist ein romanophiler Typ, kommst aus Rumänien. Dir wird die Sprache gefallen und das Ambiente und so. Und da recht hatte er. Ich habe mich dann total verliebt in diese Ecke im Norden Mallorcas. Und zunächst war das natürlich eine Urlaubssituation, die aber dann mehr und mehr zu normalem Leben geführt hat. Und jetzt geht mein Kleiner dort in die Schule. Und
ja. Aber parallel, oder war das vorher, haben Sie auch mal versucht, in Kanada zu leben?
Ja, ja, ich wollte ja unbedingt Cowboy werden.
Also. Ja, ja. Aber
es hat nur für einen Ziegenhirten gereicht.
Aber ist das auch ein bisschen eine Flucht?
Nein.
Ein bisschen vergleichbar mit Thomas Gottschalk, der sagt, er kann eigentlich in Deutschland nicht leben und in Amerika ist er froh, dass ihn alle in Ruhe lassen. So,
na, wieso
in Kanada, den Peter Maffay, werden die auch in Ruhe gelassen haben. Auf Mallorca vielleicht schon schwierig.
Nein, ich bin ja gar nicht darauf aus, in Ruhe gelassen zu werden. Das stinkt langweilig. Ich möchte dem Thomas nicht zu nahe treten. Der führt sein Leben natürlich so, wie er es für richtig hält. Und er wird schon wissen, warum er das macht. Aber ich fühle mich nicht bedrängt. Ja? Ich lebe hier in Tutzing, in der Hauptstraße, also ein ziemlich befahrener Platz. Mhm. Im Grunde genommen kann da jeder über den Zaun gucken. Das stört mich nicht. Ich lebe ja nicht alleine auf dieser Welt. Aber mir hat es immer Spaß gemacht, mir vorzustellen, eine Zeit meines Lebens woanders zu verbringen und dadurch auch etwas hinzuzulernen. Ich bin nicht so ein Mensch, der zum Beispiel viele Bücher liest, aber der viel gereist ist, um auf diese Art und Weise Erfahrung zu sammeln. Ich habe meine ganzen Neugierden oder viele davon befriedigt, dadurch, dass ich irgendwo hingefahren bin und gearbeitet habe irgendwo. Und diese Begegnungsgeschichten sind ja auch ein bisschen ein Versuch in dieser Richtung gewesen.
Wie viel Zeit sind Sie jetzt tatsächlich in Tutzing und wie viel auf Mallorca?
Also ich bin zunächst einmal so im Jahr 250 Tage irgendwie auf Autobahnen unterwegs und kenne wirklich jede gute Würstchenbude von München bis Hamburg. Okay. Das ist mein Leben, seit 40 Jahren on the road zu sein. Das ist auch eine Philosophie. Der Rest, den kann man wohl so in zwei gleiche Teile teilen.
Gleiche Teile, ja. Okay. Aber dass also der Sohn jetzt auf Mallorca zur Schule geht, das war vollkommen klar. Also da wäre, oder war Tutzing da auch mal als Gedanke?
Das hätte auch anders passieren können und es wird möglicherweise auch irgendwann mal anders werden. Ich finde, er hat das Recht, das ein bisschen mitzubestimmen. Irgendwann später, wenn er 14 ist und sagt, ich möchte jetzt in schulischer Hinsicht woanders hin, dann werden wir uns bewegen müssen. Das ist auch nicht tragisch, das ist völlig okay.
Geht er dann auf die deutsche Schule oder spricht
er
Spanisch?
In Spanisch, er geht auf die Dorfschule und dort wird Mallorquin gesprochen. Also eine ziemlich komplizierte Sprache für mich.
Ja.
Und Kastilian. Mhm. Und er spricht, wenn man so will, eigentlich drei Sprachen, so wie wir jetzt reden. Kinder schaffen das spielend. Und ich finde das eine tolle Bereicherung. Er ist auf jeden Fall durch diese sprachliche Kompetenz, die er entwickelt, den kann niemand ausklammern. Also der geht auf die Plaza in Pollensa und wenn die Kinder spielen, dann kriegt er alles mit und ist ein Teil dieser Gesellschaft, viel mehr als ich das bin.
Naja, Sie sind es aber schon auch sehr. Also es gibt ja viele Deutsche, die auf Mallorca leben und von den Einheimischen nicht so wahnsinnig gemocht werden teilweise. Bei Ihnen, ich glaube, das sind nun ganz andere Fanclubs, die sich da dann gründen, weil Sie haben es geschafft, dort den Bewohnern einfach großen Eindruck zu machen.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn ich ins Dorf gehe, und das mache ich ja nun tagtäglich, dann empfinde ich mich da nicht als Fremdkörper. Und das, was man mir entgegenbringt, ist Freundlichkeit und Gastfreundschaft. Ja.
Also Sie haben ein ganzes Tal gerettet, glaube ich, durch ein Bewässerungsprojekt, das Sie finanziert haben.
Nein, ganz so viel war es nicht. Aber wir gehören zu denen, die dieses Tal wirklich als Tal, wie es mal war, erhalten haben. Das ist wahr. Ja. Das ist das Tal von Campanet, das Nein, aber was ich sagen wollte, man darf sich da nicht der Illusion hingeben, durch ein paar Spanischkenntnisse jetzt in der Gesellschaft verankert zu sein. Das ist nicht so. Also meine Frau zum Beispiel, Tanja, die ist da schon viel mehr zu Hause als ich. Ich bin immer noch ein bisschen ein Foraster, ich bin immer noch Ausländer. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, dass ich das auch ein bisschen bleiben will. Ich bin gerne dort, ich respektiere diese Gesellschaft total. Ich habe ja auch einiges zu verdanken, aber ich bin gerne ein Freigeist und ich brauche keinen Tunnelblick und ich möchte meine Lederjacke vom Nagel nehmen, übertragenen Sinn, und immer in der Lage sein, rauszugehen.
Und wenn es so ist, wie Sie sagen, dass unterwegs zu sein ja für Sie eine Philosophie auch ist und ein Ziel, dann kann es ja auch noch lange so bleiben.
Habe ich nichts dagegen.
Vielen Dank, Peter
Maffay. Danke auch.